Sind Fahrradstraßen doch nur für Autos gedacht und warum verschwinden Autos an der Pommernstraße einfach? Außerdem ist auf Mals Wochenmärkten eigentlich gar nichts mehr los?
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Thomas Brisch.
Hallo.
Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen direkt mal mit einem ja ziemlich großen Thema ein, vor allen Dingen in der fahrradfreundlichen Stadt Mahl, wie sie mal genannt wurde. Thema Fahrradstraßen, Thema Fahrradfahren und vor allen Dingen, was die Autos damit zu tun haben. Da gab es in den letzten Tagen so einen kleinen Aufreger nochmal von wegen, es gibt ja jetzt Fahrradstraßen in Mahl, die als solche ausgewiesen sind und trotzdem parken da Autos. Und da kam die Frage auf, kann das überhaupt so sein? Darf das überhaupt, wenn es eine Fahrradstraße extra ist, dass trotzdem da Autos frei sich hinstellen können offenbar? Du bist da mehr im Thema, Patrick. Erzähl mal, was ist da Sache?
Also mehrere Leser sind an uns herangetreten, unter anderem einer von der Pommernstraße selbst, der sich allerdings darüber beschwert hat, dass er mit seinem Auto nicht die freie Sicht hat, wenn er von der Pommernstraße in Richtung Herzlinger Allee fährt, weil da ständig Autos stehen. Also die Straße ist komplett voll. Wenn dann Gegenverkehr ist, dann wird's spannend und für Radfahrer sowieso. Also bei einer Fahrradstraße, da gilt Tempo 30. Die Radfahrer dürfen nebeneinander auch fahren. Die sind absolut bevorzugt zu behandeln, durch die Autofahrer auch. Aber das ist dann nicht so gegeben. Und die zweite Stelle war die Droste-Hülshoff-Straße an der Realschule, an der Ernst-Immel-Realschule in Hüls. Da hat sich auch jemand oder mehrere Leute haben sich darüber beschwert und mal gefragt, wie das denn da ist, weil da auch eben Autos stehen und weil der Platz nicht so gegeben ist, wenn da Gegenverkehr ist. Ne? Und auch da gilt das Gleiche. Fahrräder dürfen eigentlich nebeneinander fahren, müssen da geschützt werden. Aber es ist nicht so der Fall. Ich habe dann es gibt auch widersprüchliche Angaben online. Also der Leser, der hat bei der Stadt Bonn nachgeguckt auf einer Website, hat da verschiedene Angaben gefunden, die sich aber nicht so mit dem decken, was der ADAC zum Beispiel empfiehlt. Und wir haben dann bei der Stadt nachgefragt und die hat in beiden Fällen gesagt, ja, die Autos dürfen da stehen.
Wahrscheinlich, weil es keine gesonderte Regel irgendwie gibt, die man verabschieden könnte noch. Wenn ich das jetzt so sehe, Bonn, wenn es in Bonn funktioniert und hier gibt es die Regel nicht, heißt ja wahrscheinlich dann, das müsste durch einen Rat oder wen auch immer dann entschieden werden. Oder vielleicht kann man es auch so einfach entscheiden. Aber der Ball liegt auf der Seite der Mahler Verwaltung, denke ich mal.
Ne? Sieht so aus, ja. Also die Antwort ist halt so, der Status quo ist in Ordnung. Das kann so sein. Und die Radfahrer haben in dem Fall halt den Nachteil, ne?
Ist halt auch die Frage, ob es wünschenswert ist, dass man so Verbote dann da einführt. Ich weiß nicht, Thomas, du bist ja sehr regelmäßig mit dem Fahrrad auch hier in Mahl unterwegs. Ist das wirklich so unübersichtlich und eng an solchen Stellen?
Man muss erstmal sagen, eine Fahrradstraße, ich will nicht sagen, es ist Etikettenschwindel, aber es ist ja zunächst mal nur ein Schild, was da aufgestellt wird. Das ist ja so ziemlich alles. Ein Schild wird aufgestellt und es gibt nochmal eine Markierung im Fußbodenbereich, im Asphaltbereich, wo dann steht, hallo, Fahrradstraße. Aber ansonsten hat sich ja wenig geändert. Also die Stadt hat ja nicht jetzt wirklich Geld in die Hand genommen und diese Straße zum Beispiel grundsätzlich umgestaltet. Und eine Straße wie die Droste-Hülshoff-Straße ist ja nach wie vor eine Straße im Wohngebiet. So, da wohnen Leute und die haben ein Auto und die haben Anspruch darauf, auf ausgewiesenen Parkflächen ihr Auto abzustellen. Und das ist eben das, was Fahrradfahrer schlucken müssen. Fahrradstraßen sind ein Fortschritt. Ja, sie sind ja auch Teil des Mahler Mobilitätskonzepts. Also wir haben natürlich auch da wieder ein Konzept. Aber man muss eben ganz klar sagen, der Kraftverkehr ist nicht davon verbannt. Der ist nach wie vor da. Und damit müssen die Fahrradfahrer klarkommen. Zu mehr fehlt der Stadt auch das Geld.
Also geht es mehr darum, dass Autofahrer und Fahrradfahrer sich einig werden.
Ohne dem funktioniert es nicht. In diesen Straßen müssen im Grunde alle aufeinander Rücksicht nehmen, wobei im Autofahrer schon klar sein muss, wenn vor ihm ein Fahrradschwarm fährt, hat der Vorfahrt. Und ich muss gefälligst so langsam fahren, dass ich dahinter bleibe und kann da nicht drängeln. Das schon. Aber wenn mir ein PKW entgegenkommt und ich auf dem Fahrrad sitze, kann das auch mal sein, dass ich als Fahrradfahrer ausweichen muss. Also es ist keine Fahrradautobahn in der Stadt, sagen wir mal so.
Die Radler, die bei der Droste-Hülshoff-Straße an uns herangetreten sind, die wollten jetzt auch auf keinen Fall Krawall schlagen oder so. Die wollten das schon auf einer vernünftigen, ruhigen, sachlichen Basis diskutiert haben, wie man da so verfährt. Ne? Und das Problem ist auch, wie der Thomas jetzt gesagt hat, also da sind nach wie vor Autos und es sind immer mehr Autos geworden in den letzten Jahrzehnten. Also früher hatte eine Familie vielleicht ein Auto gehabt. Mittlerweile hat jeder, der 18 ist und einen Führerschein hat, hat ein Auto heutzutage. Und so sieht es in den Siedlungen aus. Und die Frage ist, wo sollen die alle hin? Die können sich ja nicht in Luft auflösen oder in der Tiefgarage fahren, weil es die da nicht gibt. Das ist halt das Problem.
Ja. Ja, Parkraum ist ja generell immer so eine Frage. Ich meine, Mal ist relativ gut ausgestattet noch, aber gerade wenn es dann ins Wohngebiet geht oder so, da kann es ja schon mal eng werden. Ist dann halt nur die Frage, wo man die Balance dann findet, sage ich jetzt mal. Aber Fahrradfahrer haben es in dieser Stadt sowieso nicht immer so einfach, auch wenn wir viele Jahre als ganz offiziell sogar fahrradfreundliche Stadt gewesen sind. Ich weiß nicht, ist es immer noch so?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte für sich. Mal war Gründungskommune dieser städtischen Gemeinschaft der fahrradfreundlichen Straßen. Wir waren mal ganz vorne mit dabei und dann hat aber Mal eben auch, weil Mal eben wieder mal kein Geld hatte, jahrelang nichts für die Radwege getan und dann ist etwas passiert, was keiner anderen Stadt passiert ist bisher. Mal wurde aus dieser Gemeinschaft achtkantig herausgeworfen. Das heißt, das ist die einzige Stadt, die aus dieser Gemeinschaft offiziell wieder entlassen wurde und sich heute bemüht, wieder Mitglied zu werden, was aber nicht so einfach ist. Und man muss sagen, es ist in den letzten Jahren viel passiert für Radfahrer in dieser Stadt. Also es gibt dieses Mobilitätskonzept, das sagt, wir müssen klimafreundlich mobil werden, weniger Platz für Autoverkehr, mehr Platz für Fahrradverkehr. Es gab diese gewaltige Aufbruchstimmung nach dem Radentscheid. Ja, wir erinnern uns vor einigen Jahren, mehr als 6000 Stimmen hatte das Kernteam Radentscheid quasi in so einer Art Volksabstimmung hier in der Stadt gesammelt. Der Stadtrat hat das zur offiziellen Politik der Stadt gemacht. Das heißt, es sollen eigentlich jedes Jahr 8 Millionen Euro für den Neubau von Radwegen und andere Maßnahmen ausgegeben werden, die den Radverkehr fördern. Nur das ist an vielen Dingen bisher leider gescheitert.
Wir hatten ja letztes Jahr noch den Probeabschnitt auf der Herwesterstraße war es, ne? Wo man halt eine Autofahrspur komplett gesperrt hat und nur für Radfahrer freigegeben hat. Die durften deswegen wiederum nicht auf dem normalen Radweg fahren. Das war ja ein großer Versuch, den man da gestartet hat, auch im Rahmen dessen ist es auch wieder vorbei und irgendwie hört man auch nicht viel davon, oder?
Ja, dieses sogenannte Reallabor-Radschnellweg ist ein Sudden Death gestorben. Das war also knallhart von einer Sekunde auf die andere, als nämlich die Mahler Feuerwehr Alarm geschlagen und hat gesagt, dieses Reallabor sorgt dafür, dass wir mit unseren schweren Einsatzfahrzeugen im Zweifel zu spät oder nicht früh genug zu Bränden, zu anderen Einsätzen kommen. Und da war dieses Reallabor, um das so viel Tamtam gemacht wurde, von einem Tag auf dem anderen wieder verschwunden. Das war ein interessanter Versuch, wobei die Stadt bis heute hervorhebt, das war ein erfolgreicher Versuch. Wir als Zeitung haben das ja, oder als Medienhaus, wir haben das ja sehr kritisch begleitet, sehr intensiv begleitet. Auch wir haben mit vielen Menschen dort vor Ort gesprochen, Menschen, die gesagt haben, hey, das ist eine tolle Sache, super, endlich komme ich hier mal auf glattem Asphalt schnell vorwärts. Es gab aber auch viele Menschen, die gesagt haben, nein, ich fühle mich hier total unsicher. Ich weiß nicht, ist das hier eine Baustelle oder ist das ein Radweg? Ich fühle mich auch von Autofahrern bedrängt. Es gab Autofahrer, die sich beschwert haben, die auch die Verkehrsführung gar nicht verstanden haben.
Ja, das war ja auch der Punkt, weil, wie du gerade sagtest, es sah wie eine Baustelle aus durch die ganzen Baken, die sie aufgestellt hatten. Das war so die Abtrennung halt zur normalen Fahrbahn. Und ich habe jetzt aus beiden Seiten das halt auch miterlebt. Ja, da wirst du mal geschnitten oder du weißt einfach nicht oder die Leute fahren dann schon auf den Streifen, obwohl sie es noch gar nicht sollen und es ist ein Durcheinander einfach nur gewesen.
Ja, das hat unheimlich polarisiert, dieses Reallabor, auch in den sozialen Medien. Also wo immer diese Meldung aufgetaucht ist und Leute kommentieren konnten, gab es ordentlich Gebäsche, ne? Also dafür Geldverschwendung und was soll das und da fährt doch sowieso keiner lang, warum denn auch oder so. Also das hat echt polarisiert, dieses Ding. Und bin mal gespannt, ob da nochmal so eine Auswertung zu kommt, eine umfangreiche.
Ja, eine Auswertung wird es vielleicht geben, aber dass dieses Reallabor nochmal neu eingerichtet wird oder dauerhaft eingerichtet wird, das ist eher unwahrscheinlich. Also ich denke mal, da hat die Feuerwehr ein Machtwort gesprochen. Wir haben ja auch schon mal über dieses Thema Hilfsfristen gesprochen. Grundsätzlich hat die Feuerwehr in Mal ein Problem, den Vorschriften des Landes zu entsprechen und zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Gefahrenpunkte in der Stadt zu erreichen. Deshalb wird dieses Reallabor in der Form nicht wiederkommen.
Vielleicht ganz kurz einmal für alle, die da nicht ganz im Thema waren. Problem war halt zu Stoßzeiten, wenn aus zwei Spuren eine gemacht werden, sind natürlich dann alle Autos auf dieser einen Spur und die Feuerwehr muss trotzdem irgendwie dran vorbeikommen. Und das war halt so das große Problem. Dass dann, wenn die Straßen voll sind, haben sie umso mehr Schwierigkeiten, zum Zielort zu kommen in der gegebenen Zeit.
Ja. Und das ist leider also dann aus Sicht der Radfahrer gescheitert. Das sollte ja eigentlich der Anstoß sein, alle vierspurigen Straßen in Mahl zurückzubauen zugunsten des Radverkehrs. Aber das scheint im Augenblick wieder absolut vom Tisch zu sein. Wobei man ja sagen muss, dieses Problem Radverkehr in Mahl ist ja vielschichtig. Dieses Reallabor war ja nur ein Ding. Aber leider ist es ja so, dass auch diesem Radentscheid, der ja mit so viel Aufbruchstimmung behaftet war, dass da auch schon der Wind aus den Segeln genommen wurde, weil die Stadt musste leider feststellen, wir können gar nicht 8 Millionen Euro jedes Jahr in die Hand nehmen, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, weil wir in der Verwaltung gar nicht die Mitarbeiter haben, die dieses Geld auch umsetzen und verbauen können. Zumal das Geld ja nicht hauptsächlich aus dem städtischen Haushalt kommen sollte, sondern über Fördermittel. Und wer Fördermittel haben will, der muss richtig fleißig sein, der muss Anträge stellen bis zum Dort hinaus. Und das hat die Stadt Mahl, die Verwaltung, auch aus Personalmangel, wie sie selber zugegeben hat, nicht in dem Umfang hinbekommen, wie es eigentlich sein sollte.
Was schade ist, wenn man sich auch den Zustand der anderen Radwege so anguckt. Ich meine, wenn man jetzt mal Herwesterstraße als Beispiel nimmt, könnte man was tun. Also das ist schon eine Schlaglochpiste an manchen Stellen. Es ist halt nicht mehr der neueste Weg. An manchen Stellen hast du natürlich das Problem, was du in Mahl an sehr, sehr vielen Stellen hast, nämlich Wurzeln von Bäumen. Das kommt auch noch dazu. Aber die Straße ist ja tatsächlich nicht die einzige. Aber wir sind da so ein bisschen in der Bredouille in Mahl. Selbst wenn wir das Geld hätten, könnten wir nicht so wirklich viel an manchen Stellen tun, oder?
Das ist das Problem. Also selbst wenn das Geld da wäre, gäbe es insofern Riesenprobleme, als es Zielkonflikte gibt. Also Mahl ist ja eine sehr grüne Stadt. Wir haben, wenn ich es richtig weiß, mehr als 20.000 Stadtbäume im Stadtgebiet, die überwiegend eben an Straßenrändern stehen. Und wenn ich einen geförderten Radwegebau betreiben will, also den hauptsächlich andere bezahlen, nicht die Stadt, sondern eher das Land, dann müsste ich Tausende von Bäumen in diesem Stadtgebiet fällen, um auf diesem Wege die Radwege wieder instand zu setzen. Das heißt, die Radwege so breit zu bauen, wie das Land das heute vorgibt. Denn nur wenn ich in der Lage bin, breite Radwege zu bauen, am besten separat getrennt von Fußgängerwegen, also vom Bürgersteig. Wenn ich den Raum habe, bekomme ich auch das Geld. Und diesen Raum kann ich an ganz vielen Strecken nur herstellen, wenn ich die Bäume fälle. Und das will im Augenblick niemand, das will auch nicht die Stadt. Wir wissen, dass es hier gerade in Mahl viele Menschen gibt, die sich aktiv für den Erhalt von Bäumen einsetzen. Aspekt Klimaschutz, Aspekt Wärmeschutz, Schattenspenden, Sauerstoff. Das ist ein Zielkonflikt, der absolut nicht auflösbar ist im Augenblick.
Ja, ich meine, man müsste sich das mal vorstellen, wenn die das jetzt wirklich so durchziehen würden und man würde jetzt Tausende von Bäume fällen, wie groß der Aufschrei wäre, wahrscheinlich auch zu Recht, weil Mahl hat ja das auch als Markenzeichen, dass wir eine relativ grüne Stadt sind, obwohl wir eine alte Industriestadt sind mit viel Bergbau und immer noch Chemiepark. Aber ich glaube, das wäre aus ganz vielen Richtungen nicht die Lösung. Und ich bezweifle, dass es gesetzeskonform wäre, zu sagen, wir befreien jetzt das Stadtgebiet einfach mal von Tausenden von Bäumen, weil wir asphaltieren wollen.
Ja, es gibt hier in Mahl die Baumschutzsatzung und die schützt gerade auch diese Alleebäume. Es gibt immer einen Weg, einen Baum zu fällen. Ne? Also man muss dann halt bestimmte Schritte einhalten. Aber wie gesagt, davor schreckt im Augenblick die Stadt Mahl ganz massiv zurück. Das heißt, man muss auf der anderen Seite auch fair bleiben. Es geschieht ja was in Mahl. Dort, wo der Platz da ist, werden Radwege erneuert. Und wenn das eben über eine Landesförderung nicht geht, weil die Voraussetzungen nicht stimmen, dann finden sich häufig andere Wege. Also der zentrale Betriebshof zum Beispiel, wenn der Kanäle erneuert, wenn der Straßenabschnitte erneuert, denkt der den Radweg immer gleich mit. Mhm. Und das ist ein Ansatz, der hat in vielen Fällen dazu geführt, dass eben Radwegeabschnitte erneuert wurden. Nicht in der Dimension, wie das der Radentscheid eigentlich vorgesehen hat, nicht in dem Tempo, aber immerhin, es geht voran und da könnte man noch einige schöne Stellen nennen.
Ja, da muss man fairerweise auch sagen, also an der Rappaportstraße, Karl-Duisberg-Straße da hinten ist gemacht worden, an der Langer-Hegenthal, Breddenkamp-Straße oben hinter der Lohmühle, da ist viel gemacht worden. Und dann ist immer die Frage, haben die jetzt Vorrang, die Wege, kann man nicht einen anderen besser machen oder so, wie zum Beispiel den Ovelheider Weg oder hier die Bonifatio-Straße, Kampfstraße, wo gerade Wege, wo viele Schüler auch langfahren, ne? Vom ASG, SG oder da hinten von der MLK, da müsste man doch sagen, da müssen vernünftige Radwege hin, weil Schüler eben viel mit dem Fahrrad fahren, nun mal, weil sie nicht alle ein Auto haben oder irgendwann auch nicht mehr von den Eltern gebracht werden, weil es irgendwann auch uncool wird, mit dem Elterntaxi in die Oberstufe gebracht zu werden. Aber da wäre natürlich dann wäre es vonnöten, dass da die Radwege erneuert werden. Aber da stehen eine Menge Bäume. Wenn man sich das mal anguckt am Ovelheiderweg, da wird es schwierig, da einen Radweg, einen vernünftigen, nach den Vorgaben für Fördergelder zu installieren, ohne die Bäume da zu fällen. Und dann weiß sich das.
Ja, ich meine, die Stadt Mahl sucht ja auch immer nach Alternativen. Ne? Und das, was eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist, Radwege, der Radverkehr wird auf die Straße geführt. Das ist ein Weg, der in Mahl auch immer stärker bestritten wird, auch aus der Not heraus, weil das Baumproblem da ist, wird Radverkehr auf die Straße geführt, weil man dann eben diese Breiten nicht einhalten muss. Und das ist aber auch wieder ein sehr zweischneidiges Schwert. Also es gibt viele gerade junge, sportliche Radfahrer, die begrüßen das. Die sagen, jawohl, genauso ist es richtig, wir nehmen den Kraftverkehr etwas Platz weg, wir bekommen den Platz und ich fahre hier, ich sage jetzt mal mit meinem Mountainbike, mit meinem Gravelbike, ein hohes Tempo mit meinem E-Bike in der Stadt auf dem glatten Asphalt der Straße. Es gibt aber auch vor allen Dingen ältere Menschen und auch Menschen, die auf das Thema Schüler auf dem Rad achten, die da ganz anderer Meinung sind. Mhm.
Ja, und das hat halt zugenommen. Also durch Corona ist ja Fahrradfahren so ein richtiger Boom geworden. Und die Leute holen sich, wenn sie sich ein neues Fahrrad holen, ein E-Bike. Ne? Und dann sind auch viele ältere Leute wesentlich schneller unterwegs als früher. Ne? Dadurch, dass sie halt einen Motor haben, 20, 25 km/h sind nichts mit so einem E-Bike, wenn ich die richtigen Gänge einlege. Und dafür brauche ich auch vernünftige Radwege. Ne? Also auch wenn ich mal so, Thomas, und du bist ja auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs hier in Mahl, ich ja auch am Wochenende oft, wenn du im Herbst so manche Strecken langfährst, wo viel Laub liegt, du siehst oft nicht die Stellen, die da drunter sind. Ne? Da liegen irgendwelche Äste, da sind Schlaglöcher oder irgendwelche Huckel oder so. Das ist schon nicht so schön und dann kann man da nicht mehr so fahren, wie man fahren könnte.
Ist ja auch, merke ich ja alleine, wenn ich hier vom Verlag irgendwie nach Hause fahre mit dem Rad und es ist schon dunkel, man muss höllisch aufpassen an manchen Stellen. Mhm. Also das ist, ja, weil man es nicht sieht und auch nicht erwartet unbedingt an jeder Stelle, dass dann gleich wieder so ein halber Krater da auf einen zukommt.
Mhm. Ja. Man muss natürlich auch immer fair bleiben gegenüber den Autofahrern. Es wird viel davon gesprochen, den Radverkehr nach vorne bringen, der braucht mehr Platz. Aber Mahl ist auch immer noch eine Pendlerstadt, eine Autostadt. Stand heute ist das so. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal fair ist, wir haben ja, wie gesagt, gerade von dem Reallabor gesprochen. Wir haben häufig versucht, mit Radfahrern dort Kontakt aufzunehmen. Ich kann mich noch erinnern, wie lange musste ich da manchmal stehen und warten, bis überhaupt mal ein Radfahrer vorbeikam. Mhm. Autos fuhren da jede Menge. Ne? Ja. Das ist ja auch so, man muss auch einen realistischen Blick auf die Dinge behalten. Die Leute aktuell fahren Auto immer noch, gerade wenn sie einkaufen müssen, wenn sie zur Arbeit müssen. Und ja, wenn es regnet, ist das ganze Thema Radverkehr sowieso abgehakt. Dann fährt nämlich kaum noch einer. Ne? Das muss man auch sehen.
Ja, wird nicht bis morgen gelöst sein. Keine Ahnung, ob es jemals gelöst wird, aber wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran. Nur bevor wir jetzt die komplette Folge mit Fahrradfahren füllen, kommen wir doch nochmal zu ein paar anderen Sachen. Zuallererst kommen wir aber mal zu unserem Werbeblock. Alle Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Internetseite. marla-zeitung.de ist die Adresse und wenn ihr dort ein Abo abschließt, das gibt's exklusiv für euch Zuhörer da draußen, 4 Wochen für 1 Euro, dann habt ihr nicht nur Zugriff auf unseren Podcast als Video auch, sondern natürlich auf alles Mögliche, was in Mahl und Umgebung passiert, mit Livestreams und Bildergalerien und exklusiven Berichterstattungen zu BVB und Schalke und. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir haben noch einen anderen Hinweis heute mit dabei. wenn ihr ein bisschen jünger seid oder Kinder habt in dem passenden Alter, 13 bis 17 Jahre, da suchen wir nämlich Schülerinnen und Schüler, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten mit dem Austragen von Zeitungen und Prospekten. Das macht unser Verlag nach wie vor. Wir sind nicht nur rein digital unterwegs und ja, da brauchen wir tatkräftige Unterstützung für den Raum Mahl und Herten. Und wer da Interesse dran hat, unter taschengeldjäger.de einmal nachschauen, Jäger mit AE geschrieben. Und da findet ihr alle Infos und ja, vielleicht ist das ja was für euch. So, wir bleiben beim Thema Straßenverkehr, Mobilität. Dieses Mal geht es um stehende Fahrzeuge, eigentlich schon wieder, nur in einer ganz anderen Umgebung. Es geht um die Pommernstraße. Da hat der Vermieter von einigen Häusern vor einiger Zeit die Anwohnerparkplätze blockiert, mehr oder weniger, mit so Metallgattern und ja, vermietet die jetzt einzeln. Vorher waren die kostenlos für die Mieter, soweit ich weiß, konnten sich da einfach so hinstellen, jetzt muss es anmieten extra. Folge ist natürlich, viele Leute haben dann irgendwo anders geparkt, nur wenn das auf dem Grundstück des Vermieters war, dann hat der Vermieter einfach gesagt, lass ich euch halt abschleppen. Und Patrick, du bist da komplett im Thema. Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, genau das ist passiert. Also es waren mehrere Mieter, die an uns herangetreten sind, die auf einmal morgens ihr Auto nicht mehr gefunden haben, weil es abgeschleppt wurde. Und die wussten nicht wo und wie und warum. Und haben dann bei der Polizei angerufen, haben dann über die Polizei erfahren, welche Firma das war. Die Firma heißt Parkräume KG mit Firmensitz in Berlin. Die hat Autos abgeschleppt und ja, die Eigentümer konnten dann auch in Kontakt mit der Firma treten und dann hieß es, ja, wir sagen Ihnen, wo das Auto ist, aber erstmal wird bezahlt. Das heißt, die mussten das Geld vorab überweisen und zwar nicht gerade wenig, also 518,84 € sollte dafür berappt werden. Haben die Leute in ihrer Panik auch gemacht, weil die mussten zur Arbeit, die brauchten ihr Auto und dann haben sie erfahren, wo der Wagen ist. In einem Fall war der Wagen dann, der stand dann in der Uckermarkstraße, das ist so eine Einfamilienhaussiedlung an der Lange Hegge und da stand der Wagen entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Also ja, da gibt es eigentlich auch noch ein Bußgeld für, wenn man erwischt wird, 15 bis 35 Euro.
Zahlt das die Firma dann?
Das ist eine gute Frage, wer das zahlt. Also wahrscheinlich der Eigentümer. Ne? Oh, und die Firma war dann auch nicht mehr zu erreichen. Und interessanterweise wollte die eine Frau auch eine Rechnung haben, wo dann vielleicht auch mal so die Kosten aufgelistet sind und aufgestellt sind. Oder hat man die aber verweigert und hat dann gesagt, sie kriegt eine Quittung. Auf die wartet sie heute noch. Das ist jetzt knapp 4 Wochen her. Sie hat auch keine Antwort mehr von dieser Firma erhalten. Das ist schon ein starkes Stück, muss man mal sagen.
Definitiv.
Die Grand City Property als Vermieter, die ist halt vor ein paar Monaten auf die Idee gekommen, wie du schon gesagt hast, so, ja, das sind so abschließbare Metallpoller, die kann man so hochklappen und die Idee dahinter ist, naja, die kann man vermieten für 25 bis 30 Euro und die Mieter haben dann immer ihren Parkplatz, ist ja so gar nicht schlecht, aber das Problem ist dann, wenn nicht alle vermietet werden, dann werden die irgendwann hochgeklappt, dann fehlen diese Parkplätze, die vorher umsonst waren. Und was machen jetzt Leute, die zum Beispiel zu Ostern Besuch kriegen oder zu Weihnachten oder so, wo sollen denn da alle parken? Ja. Die Folge war natürlich, dass Leute dann am Straßenrand geparkt haben, dass die auf den grünen Flächen geparkt haben, wo auch immer irgendwie Platz war, haben sich Leute hingestellt. Das ist passiert an der Pommernstraße, an der Ostpreußenstraße und auch am alten Sportplatz, überall da, wo die Grand City eben Parkplätze hat. Und ja, die Situation ist halt jetzt halt eskaliert mit dieser Parkräume KG. Wenn man die mal so googelt, die Bewertungen sind unterirdisch. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass also die waren auch schon mal in München vom Landgericht und sind aber freigesprochen worden. Das ist halt wohl so eine juristische Grauzone. Ich habe dazu auch mit einem Maler-Anwalt gesprochen, dem Dieter Tomczyk, der auch in sich in solchen Sachen auskennt im Mietrecht. Und der sagte also, das ist für ihn auch Nötigung. Und auch das ist also strafrechtlich relevantes Verhalten, was die machen, das geht gar nicht. Ne? Und auch die Polizei hat in die ähnliche Richtung gesprochen und die Verbraucherzentrale auch. Aber für die Mieter gilt im Moment eigentlich, seien Sie vorsichtig, wenn ein Zettel aushängt, dass da nicht geparkt werden darf, dran halten unbedingt.
Ja, haben denn die Mieter mal überlegt, ob sie einen Rechtsbeistand einschalten und das mal dann prüfen lassen oder ist das zu teuer
einfach? Nee, die Mieter, die an uns herangetreten sind, die waren jetzt alle nicht im Rechtsschutz, die waren sich dann auch unsicher, wie geht die Sache aus? Also es ist so eine Sache, so eine große böse Firma, die kleinen Leute so einschüchtert und die bezahlen dann, weil sie ihr Auto ja brauchen. Also die eine Frau sagt, sie muss zur Arbeit fahren, sie hat Riesenärger auf der Arbeit gehabt, deswegen das muss man erstmal erklären, warum das alles so ist und von daher nicht. Also steht noch aus, was da jetzt passiert, ne?
Ja, wäre mal interessant zu wissen, was dann so ein Gericht dazu sagt, weil nur weil, ich sag mal in Anführungsstrichen nur, weil das Landgericht in München geurteilt hat, heißt es ja nicht, dass es dann nochmal so wäre, weil wenn selbst uns die Polizei schon am Telefon sagt, oh, da müsste man nochmal genauer hinschauen, dann ist das, finde ich, zumindest schon mal so ein Anfangsverdacht, wo man sagen müsste, hey, da gucken wir mal genauer drauf. Aber gut, das müssen halt immer die Leute machen, die betroffen sind, das kann man nicht stellvertretend machen, und wenn die natürlich dann sagen, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder zu teuer oder was auch immer, klar, dann wird das nichts.
Aber ja, auch mal zum Vergleich, also ich habe auch angefragt bei Malerabschleppunternehmen, also bei Langenströer zum Beispiel, bei so einem Autosheriff aus Sinsen, von der Autostraße ist da, glaube ich, gewesen, die sagten auch, also die Kosten sind viel zu hoch, also die nehmen 210 Euro netto, also die kommen auf knapp 250 Euro brutto, und der eine, der Langenströer, sagt, also maximal kommt vielleicht noch ein Fuffi dazu, wenn es nachts ist oder am Wochenende oder am Sonntag oder so, aber bei 300 Euro ist dann auch Schluss, also das ist völlig übertrieben, 518 Euro für 84 Cent zu nehmen. Das ist schon eine Frechheit, muss man sagen.
Definitiv. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wenn man selber einen Abschlepper mal kontaktiert, die sind ja deutlich günstiger dann.
So. Ja.
Und die Arbeit ist die gleiche letzten Endes. Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Kommen wir jetzt mal zu etwas, ja, vielleicht Erfreulicherem. Wir schauen auf die Wochenmärkte in Mal. Da wurde so ein bisschen der Ruf laut, ey, da ist ja gar nichts mehr los, man bekommt gar nichts mehr oder kaum noch das geboten, was man eigentlich sucht auf einem Wochenmarkt. Ich habe auch mal geguckt, was bei uns auf unserer Facebook-Seite dazu geschrieben worden ist. Da wird vor allen Dingen kritisiert, dass es halt immer weniger Foodstände, also mit Lebensmitteln gibt, sondern immer mehr Non-Food, also vor allem Kleidung wird sehr viel verkauft auf vielen Märkten. Ganz konkret wurde Hüls zum Beispiel angesprochen, wo sich das in den letzten Jahren immer mehr und immer mehr quasi ausgebreitet hat. Dann die Öffnungszeiten von Märkten sind auch nach wie vor ein Kritikpunkt. Ich meine, das ist so ein Kritikpunkt, der ja auch schon ewig existiert, aber ist klar, wer berufstätig ist, der kann in der Regel nicht auf dem Wochenmarkt einkaufen. Wie seht ihr die Situation hier in Mal? Sind die Märkte wirklich so schlecht geworden, die Wochenmärkte, oder haben sie sich einfach nur verändert?
Ja, die haben sich schon verändert. Also ich bin in Mal geboren und aufgewachsen. Ich kenne die noch aus dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als ich noch mit einer Großmutter in Hüls unterwegs war. Da war der Markt in Hüls von der Friedrichstraße bis oben hin, war der komplett gefüllt. Da hatten wir noch sehr, sehr viel mehr Leute, die auf der Zeche gearbeitet haben, die da eingekauft haben. Da gab es Küken zu kaufen, Lebende, da gab es, glaube ich, Kaninchen auch, habe ich da gesehen. Also das war voll bis oben hin. Und die Konkurrenz war ja auch nicht so wie heute. Also wenn ich mich an den ersten Aldi, den ich mal gesehen habe, zurückdenke, der ist an der Stadtschenke gewesen. Eine ganz kleine Bude, das war der Aldi, den ich so kannte in Mal. Das ist ja heute anders. Ich habe ja Discounter in jedem Stadtteil, mehrere, richtig so eine Clusterbildung, wo Aldi ist, ist auch Lidl, ist auch Netto oder Penny und so weiter. Also das gab es ja alles nicht. Also die Konkurrenz ist für den Markt schon viel größer geworden. Dann ist die Arbeit, die Händler so machen, die ist auch nicht gerade so sexy, muss man sagen. Also das ist ein nächtliches Aufstehen, die Stände aufbauen in aller Frühe. Der Markt fängt an um 8 Uhr, aber die sind schon Stunden vorher, sind die schon auf den Beinen und haben da zu tun. Dann ist die Frage, wie viel Ertrag bringt sowas noch? Also das ist so eine Sache, in den letzten Jahren haben sehr viele Händler aufgehört. Also Theo Mazarski hat aufgehört, der Günther Dehn hat aufgehört, der Gerd Nölle, der Metzger hat aufgehört, also auch altersbedingt, aber die haben auch in vielen Fällen keinen Nachfolger gefunden. Außer der Benny Wannhoff, der hat den Kartoffelstand von seinem Schwiegervater Eitel Piotrowski übernommen. Der ist jetzt heute noch da, dem macht das auch noch Spaß. Aber ansonsten ist das auch ein Problem. Also die Händler werden alt, hören auf, es gibt kaum Nachwuchs aus genannten Gründen, und dementsprechend bleiben dann auch die Kunden irgendwann weg, wenn das Angebot nicht mehr so ist. Das ist das Problem.
Aber es soll ja dran gearbeitet werden. Gab ja jetzt ganz frisch sogar einen Antrag, der sich damit beschäftigt, ne? Dass man sich mal überlegen sollte, wie kriegen wir die Wochenmärkte wieder ein bisschen, ich sag mal, sexier hin.
Ja, also in der letzten Ratssitzung, da war der Kollege Heinz-Peter Mohr, und der hat sich das angehört. Also die Fraktion Fokus Mal um den ehemaligen CDU-Mann Karl-Heinz Dagel, die hat gefordert, dass die Verwaltung so ein Zukunftskonzept sich mal irgendwie ausdenkt, wie die Märkte attraktiver gestaltet werden können. Er führt an, dass die Deutsche Marktgilde das in Bochum übernommen hat Und ja, dann hat er noch den Naschmarkt als Beispiel genannt, der diese Woche angefangen hat, wo das Angebot erstmal in den Abend reingetragen wird, also 16 bis 20 Uhr, und dann noch ein bisschen so wie so Erlebnisgastronomie gestaltet wird. Man kann sich da hinsetzen, so, da sind Bierzeltgarnituren aufgebaut, dass sowas dann auch andere Leute anlockt. Ne? Das wäre so die Idee dahinter. Die Wählergemeinschaft der Grünen hat sich dem angeschlossen, die wird das auch begrüßen, und was die Verwaltung sich jetzt ausdenkt, werden wir sehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten.
Aber der Naschmarkt an sich, auch wenn es jetzt kein Wochenmarkt in dem Sinne ist, es ist ja schon mal eine Alternative zumindest, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht nur die klassischen Wochenmarktsachen bekommt, sondern dass es ja, wie du schon sagst, mehr so auf Event oder auf Geselligkeit ausgelegt ist. Da kurz zur Info, der findet am heutigen Tag, an dem wir aufzeichnen, also für euch gestern, statt, der erste des Jahres. Könnt ihr euch bei uns auf der Website angucken, da gibt es einen Livestream, der Patrick ist da vor Ort und wird mal zeigen, was alles dieses Mal da zu finden ist. Und die weiteren Daten kann ich auch schon mal direkt sagen: 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August und der 10. September, jeweils 16 bis 20 Uhr. Auf dem Kirchplatz, Marktplatz ist es in Altmahl, hinter der Kirche, so rum. Und es ist zumindest schon mal eine Alternative, mit der man arbeiten kann.
Wobei ich sagen muss, also wir waren für zwei Artikel auf den Märkten, einmal in Hüls, da war ich freitags, da haben wir Leute befragt, was die da noch so kaufen. Die meisten waren eigentlich zufrieden, die haben doch alles gekriegt. Also das stimmt auch, also ich kriege da Obst, Fleisch, Gemüse, was ich so will. Ich kann da auch Klamotten kaufen, wenn ich will. Also da sind halt so Händler, mit diesem Non-Food-Programm sind da einige Händler, kann ich mich auch bedienen, wenn ich will. Und dann war ich allerdings auch am Dienstag und Mittwoch in Hüls und in Brassard, und da ist schon deutlich weniger los. Da sieht man schon, also gerade in Brassard, da waren, lassen das mal 10, 12 Stände gewesen sein. Einer hat Glasfaser beworben und einer war auch dann mit Shampoo und Waschmittel unterwegs. Und da war schon ein bisschen weniger zu kriegen. Also das ist so die Entwicklung, die Märkte mitgemacht haben in den letzten Jahren.
Ist ja auch eine Frage des Lebensgefühls. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon eher älteres Publikum ist. Ne? So die Generation meiner Mutter zum Beispiel, für die war das unverzichtbar. Die musste da hin zum Hülser Markt. Allein auch schon, weil man da die ganzen Bekannten, Nachbarn, Freunde getroffen hat. Das war nicht nur Einkaufen, das war auch einfach ein sich treffen und ein Stück Lebensgefühl, was man da ausgelebt hat. So ein Wir-Gefühl, lokale Verbundenheit. Ne? Und ich denke mal, heute ist eine junge Generation am Großwerden. Junge Familien, die haben ein anderes Lebensgefühl, und da wird es schwer sein, so mit einem klassischen Wochenmarkt mit Obst und Gemüse zukunftsfähig zu sein. Ne?
Das sagt auch eine Frau, also sie unterstützt damit ja regionale Händler aus Nachbarstädten, die hier auch produzieren, die ihre Ware auf dem Markt verkaufen oder so. Und das macht sie lieber, als irgendwie so einen milliardenschweren Discounter, eine Discounterkette zu unterstützen, dann geht sie lieber auf den Markt. Und dann, genau das kam auch alles damit dazu. Also dieses Sehen und Gesehen werden, ein bisschen Quatschen, auch mit den Händlern. Also der eine Händler sagte, er kennt von seinen Kunden, von vielen seiner Kunden, die gesamte Gesundheitsakte, die ganze Krankenakte. Und wie die Kinder so erwachsen wurden oder was die so machen, man tauscht sich da so aus. Das ist ja so ein kleiner Schmelztiegel der Gesellschaft, der Markt oder einer Stadt zumindest. Ich finde das eigentlich wunderschön, die Atmosphäre da, auch gerade in Hüls am Freitag, wenn wirklich viel los ist, wenn die Sonne noch scheint, alle haben gute Laune, es ist eigentlich immer schön, da hinzugehen. Ne? Kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür habe ich dann auch Produkte, die wirklich, wo ich weiß, wo die herkommen.
Ne? Ja, und die in der Regel dann tatsächlich frisch sind und nicht vor Wochen schon irgendwie eingeschweißt worden sind oder sowas. Ja. Zumindest bei den meisten. Wenn man das so hört, wo du auch gerade sagst, das Lebensgefühl und da gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass die Leute heute generell anders leben als früher. Also du hast ja nicht mehr diese ganz klassische Aufteilung, wo dann die Mutter ist Hausfrau und hat halt die Zeit, vormittags dann auch einzukaufen. Der Vater geht arbeiten, verdient das Geld. Diese klassische Rolle, die hat man ja gar nicht mehr so häufig. Und dementsprechend, vielleicht wäre das tatsächlich schon der erste Ansatzpunkt, dass man dann sagt, hey, wir verschieben die Zeiten einfach mal, wie das bei dem Naschmarkt zum Beispiel der Fall ist, aber halt für den richtigen Wochenmarkt, damit mehr Leute die Möglichkeit überhaupt haben, da hinzugehen. Weil schönes Angebot haben ist ja das eine, aber wenn keiner kommt, weil er nicht kommen kann, das ist ja schon wieder eine andere Nummer.
Vielleicht müsste man mal so einen Testballon starten und mal einfach sagen, der Hülser Wochenmarkt findet mal bis abends statt. Also der Kaufland hat ja zum Beispiel auch lange auf. Und mal einfach sagen, wir machen mal bis 18 Uhr oder auch darüber hinaus. Wenn dann Leute kommen, ist gut, dann weiß man Bescheid. Wenn nicht, war es eine Erfahrung, dann kann man es lassen und so machen wie bisher.
Soweit ich das in Erinnerung habe, gab es das, das ist aber schon unglaublich lange her, aber auf dem Kräherplatz, meine ich, gab es auch mal einen Abendmarkt irgendwann. Das aber das muss irgendwann in den 90ern oder noch früher gewesen sein, also selbst vor meiner Zeit, ich kenne es auch nur aus Erzählungen, aber da gab es wohl auch mal so ein Pilotprojekt mehr oder weniger, dass man das versucht hat, aber das ist dann irgendwann wieder eingeschlafen, aber gut, ist jetzt auch schon, wie gesagt, 20, 30 Jahre irgendwie sowas her, vielleicht sogar noch länger, schreibt uns, wenn ihr euch selber noch dran erinnern könnt, aber sowas könnte man tatsächlich dann nochmal versuchen in Hüls und in Brassat, weiß ich nicht, ob es da funktionieren würde, weil Brassat ja so zum Abend dann relativ leer wird. Mhm. Aber auch das, ich meine, die Anbindung ist ja ganz, ganz gut eigentlich in alle Stadtteile. Warum nicht?
Ja.
Wäre ein Versuch wert auf jeden Fall.
Die Verwaltung ist ja jetzt angehalten, ein Zukunftskonzept zu entwickeln und mal sehen, vielleicht ist das ja ein Bestandteil davon.
Ja. Alles klar. Wenn wir schon in Hüls sind unter anderem, dann müssen wir natürlich auf was ganz anderes noch hinweisen. Da ist nächste Woche dann an manchen Tagen zumindest kein Markt, unter anderem weil Ostern ist, aber es ist auf jeden Fall auch Osterkirmes. Du wirst nächste Woche Mittwoch schon dort sein, dann eröffnet die noch nicht. Allerdings, du darfst beim Aufbau dabei sein. Mhm. Und ja, auf marla-zeitung.de wird es dann den Bericht geben mit allem drum und dran und dann erfahrt ihr, wann es genau losgeht, was es dieses Jahr alles zu sehen und zu erleben gibt. Und ja, wenn ihr dann über die Osterfeiertage Langeweile habt, dann könnt ihr unter anderem nach Hüls gehen auf die Osterkirmes. So, mit Blick auf die Uhr, vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, loben natürlich gerne auch. Wenn ihr uns mal sagen wollt, wen ihr gerne hier sitzen sehen wollt, also wen sollen wir mal einladen als Gast, dann schreibt uns einfach mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Ansonsten bei Instagram und Facebook gibt es uns auch. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback, auch zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Da kann man ja nächste Woche nochmal vielleicht den einen oder anderen Gedanken fortführen, wenn ihr denn dazu einen habt, den ihr uns mitteilen wollt. Also immer gerne her damit. Und ja, Thomas und Patrick, ja. Vielen Dank.
Gerne.
Gerne.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.